Wie du weißt, sind bald Bundestagswahlen und drei Kanzlerkandidaten wetteifern um die Gunst der WählerInnen. Wer davon welche Probleme hat, denn die haben sie alle drei. Genau darum geht es in dieser Folge Lebendige Rhetorik. Machen wir eine kleine politische Rhetorikanalyse gleich nach dem Intro.
Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Drei Kanzlerkandidaten stehen zur Auswahl und ja, auch wenn wir hier in Deutschland den Kanzler ja bekanntlich nicht direkt wählen, wird die Person eben das Gesicht der Kampagne und ist deshalb immens wichtig und es wird immer wichtiger. Amerika lässt grüßen. Ja, dieser Persönlichkeitswahlkampf nimmt auch bei uns immer mehr zu. Ich spreche hier bewusst von den drei Kandidaten. Frau Weidel, die ja offiziell auch Kanzlerkandidatin hat, hat zum Glück aus meiner Sicht, zumindest zum Glück, keine auch nur noch so kleine Chance auf den Posten, weil alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihrer Partei, der AfD, ausgeschlossen haben. Und ich ehrlich gesagt auch keine Aushängeschilder in Teilen faschistischer Parteien analysieren möchte. Punkt. Ab hier, das war's mit den Inhalten, reden wir nicht mehr über politische Inhalte, denn die sind der Rhetorik ziemlich egal, sondern wir reden eben wirklich über die politische Rhetorik der drei Kandidaten. Schauen wir sie uns der Reihe nach mal an. Beginnen wir mit Olaf Scholz, dem Amtsinhaber. Eigentlich sollte er deshalb auch einen Amtsbonus haben. In seinem Fall ist es aber wohl eher ein Malus, weil er einfach ein sehr, sehr schlechtes Image hat. Das zeigen Umfragewerte und so weiter. Aber konzentrieren wir uns trotzdem mal zuerst auf seine Stärken. Olaf Scholz hat so eine coole, hanseatische Art, die kam 2021 eigentlich schon ganz gut an. Das damalige Kanzlerkandidat-Innenduell habe ich ja auch analysiert und da war er auch klarer Sieger, gerade weil er sich ein bisschen zurückgehalten hat und da auch, wie gesagt, mit dieser coolen, hanseatischen, knappen Art mit minimalistischer Rhetorik überzeugt hat. Das hat sich aber im Laufe der Regierungszeit doch ziemlich abgenutzt. Im Alltag wirkt er oftmals ein bisschen spröde. Hat andererseits aber immer mal wieder einen coolen Spruch rausgehauen. Fritze Merz redet gern Tünkram, hat er gesagt. Oder eben auch mal in einem Interview einfach so, nö. Also er hat eine an sich ganz coole Art und zwischendurch gab es auch sehr, sehr gute rhetorische Momente. Zum Beispiel als Friedrich Merz ihn als Klempner der Politik bezeichnet hat, hat er einen sehr, sehr guten, schlagfertigen Konter gefahren, hat ganz klar gesagt, der Beruf des Klempners ist sehr ehrenwert und von daher für ihn keine Beleidigung. Und ich muss sagen, seine Rede zur Entlassung Christian Lindners als Finanzminister war tatsächlich rhetorisch so gut und wirklich perfekt vorbereitet, dass ich mir gedacht habe, hey, wenn ich jetzt Olaf Scholz noch nicht kennen würde und sehe nur diese Rede von ihm, würde ich mir denken, hey, den könnte ich eigentlich wählen. Aber so ist halt einfach sehr viel passiert und er hat da einfach Federn gelassen in seiner Glaubwürdigkeit. Und ohne Glaubwürdigkeit gibt es keine gute Rhetorik. Und was ihm ganz besonders fehlt, das ist tatsächlich die Emotionalisierung der Menschen. Also Menschen emotional abzuholen ist mit diesen kurzen, prägnanten Statements, mit auch mal so einer schnippischen Antwort, unglaublich schwierig. Da holt man Menschen eben nicht ab. Es fehlt ihm auch so ein bisschen die Nahbarkeit. Man hat ihm ja irgendwann mal den Spitznamen Scholzomat gegeben. Das war noch vor seiner Kanzlerschaft, als er, ich glaube, Generalsekretär irgendwann mal der SPD war. Also man hat so diese etwas spröde Art auch mal so als Scholzomat bezeichnet. Und ja, das trifft es ein bisschen schon im Positiven wie im Negativen. Schauen wir weiter auf den zweiten Kandidaten, Friedrich Merz. Der poltert gern drauf los, er hat seine ganzen Sprüche von kleinen Paschas, von Zahnarztterminen, die man nicht kriegt, der Klempnerspruch gegen Scholz oder auch Kinderbuchautor gegen Robert Habeck. Austeilen kann er, hat da ganz ordentlich was vom Stapel gelassen. Das ist tatsächlich auch wichtig, um gerade bei konservativen Wählerschichten eine gewisse Dominanz auszustrahlen, so eine gewisse Aggressivität in positiver Weise ist da durchaus erwünscht. Das gehört zum Bild einer Führungspersönlichkeit in konservativen Kreisen fast schon dazu. Aber Was das Problem ist dabei, er kann sehr, sehr schlecht einstecken. Als, ich habe es eben schon erwähnt, Olaf Scholz ihn als Fritze Merz bezeichnet hat, der kein Tünnkram redet, hat er sehr dünnhäutig reagiert. Das heißt, Friedrich Merz ist offensichtlich jemand, der rhetorisch gerne austeilt, aber sehr, sehr schlecht einstecken kann. Und das ist halt eine Kombination, ja, wo diese Führungsstärke dann wieder so ein bisschen abhanden kommt. Denn obwohl er bisher keinerlei politisches Amt innehatte, er war ja noch nicht mal Bürgermeister irgendwo, kommt er durchaus als Macher rüber, als einer, der so sagt, so, so ist es und so wird das gemacht und zack, bumm. Und als sehr entschlossen. Ich glaube, die Entschlossenheit, die er rüberbringt, kommt bei der entsprechenden Wählerklientel durchaus gut an. Da kann er punkten. Aber, also auf der einen Seite bringt er da eine Führungsstärke rüber, auf der anderen Seite hat er eben ohne eigenes politisches Amt gegen die Ministerpräsidenten der Union es gerade nicht leicht. Stichwort Markus Söder und dessen Kommentare. Ja, da gab es erst vor kurzem diese schöne Geschichte mit Friedrich Merz, dass er sich ja zum Streit zwischen Söder und Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, geäußert hat, dass er schon glaubt, dass die beiden sich weiterhin freundlich begegnen. Und Markus Söder direkt neben ihm fragte so rein, echt? Also, und dann hat Friedrich Merz nur noch so ein bisschen verzweifelt gelacht und vor sich hingelächelt und nochmal gesagt, ja, das hoffe ich zumindest, haha. Also, da hat man schon gemerkt, diese Führungsstärke, die er einerseits ausstrahlt und rüberbringt, die ist jetzt gar nicht so tief von der Substanz her. Und wenn das irgendwie diese Fassade bröckelt, könnte das für ihn noch schwierig werden, denn er lebt gerade von dieser Autorität, die er auch rhetorisch rüberbringt. Und wenn man ihm die nicht mehr abnimmt, dann wird's für ihn wirklich sehr eng, glaube ich. Als drittes haben wir noch im Boot Robert Habeck. Sicherlich einer der polarisierendsten Politiker gerade in den Umfragen. Die einen finden ihn furchtbar und hängen ihm alles an, so wird zynisch gesagt, danke Habeck und was weiß ich. Auf der anderen Seite gehört er mit zu den beliebtesten Politikern in Deutschland. Und gerade innerhalb seiner Klientel ist er absolut unumstritten. Also Scholz wurde gerade so nochmal Kanzlerkandidat. Viele in der SPD hätten sich vielleicht auch jemand anderen gewünscht. Friedrich Merz hatte auch im Vorfeld Konkurrenz. Und man kann durchaus davon ausgehen, dass etliche Anhänger und Anhängerinnen der Union die Union trotz Friedrich Merz wählen und nicht wegen Friedrich Merz. Die Anhänger der Grünen stehen dagegen voll und ganz hinter Robert Habeck. Also zumindest überragende Mehrheit, denke ich mal, steht da hinter ihm. Und es gibt ja tatsächlich diesen Habeck-Effekt. Das heißt, mit dieser Team-Habeck-Kampagne, die läuft super. Er liegt in Umfragen, wenn es darum geht, wer soll Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden, liegt er deutlich vor Olaf Scholz. Und in einigen Umfragen liegt er sogar gleich auf mit Friedrich Merz. Das ist grandios, das so hinzubekommen. Aber wenn man sich die Umfragewerte der Grünen anschaut, und ich habe es ja eingangs gesagt, wir wählen den Kanzler nicht direkt. Wenn dann die Grünen meilenweit von den Umfragewerten Robert Habecks weg sind, dann scheint es so, dass es nicht gelingt, seine Popularität, die er trotz aller Kritik hat, auf die Partei zu übertragen. Also wenn er in Umfragen, wen möchten Sie gerne als Kanzler haben, zwischen 20% und 27% liegt, und die Grünen in Umfragen zwischen 12% und 15%, dann gelingt es anscheinend nicht, diese persönliche Popularität auf die Partei zu übertragen. Und gerade das ist ja die Wirkung, die ein Kanzlerkandidat eigentlich haben sollte. Das heißt, für ihn als Imagekampagne ist das Ganze schön, aber was es wirklich nutzt, seiner Partei und damit letztendlich auch ihm, das ist wieder die Frage. Robert Habeck hat einen großen Vorteil, er kommt als einziger Kandidat wirklich empathisch rüber. Er hört den Leuten zu, er hat dieses Format gefunden der Küchentischgespräche, was wirklich seiner Persönlichkeit unglaublich gut entgegenkommt. Da kann er hundertprozentig punkten. Aber so wichtig Empathie für einen Politiker ist und für einen Kanzlerkandidaten, ist es halt nicht alles. Und wenn man ihn rhetorisch betrachtet, die Art, wie er spricht, seine Stimme, die einerseits sowas Sonores hat, andererseits aber auch manchmal eher so einen gewissen Einschlag, so eine gewisse Höhe in manchen Passagen, dass er nicht so die Entschlossenheit vermittelt, wie zum Beispiel ein Friedrich Merz. Und auch die Coolness von einem Olaf Scholz hat er einfach nicht. Also er hat zwar als Wirtschaftsminister vieles angepackt, manches ist gelungen, anderes nicht, aber Inhalte wollten wir außen vor lassen. Rein rhetorisch, finde ich, kommt er nicht als Macher rüber, als der, dem man die absolute Führung zutraut. Er hat die Empathie auf seiner Seite, wie gesagt, aber gerade diese Führungspersönlichkeit, wo man sagt, ja, dieser Mensch führt uns durch eine Krise, da wird er bei vielen Leuten nicht punkten können, weil er dafür ein bisschen zu soft ist, ein bisschen auch manchmal zu ausführlich antwortet. Also ich persönlich finde es manchmal durchaus angenehm, wenn er Dinge wirklich erklärt und ausführlich drauf eingeht, argumentativ. Aber das ist nicht das, was sich mit der Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen deckt. Das produziert auch nicht so diese kurzen Zitate, die dann in den Medien wiedergegeben werden. Er redet sehr überlegt, aber manchmal vielleicht zu intellektuell, zu kompliziert, wenn er Dinge komplett auserzählt, wo vielleicht ein markiger Spruch, ein ganz kleines bisschen Populismus manchmal besser wäre. Oder die Coolness von Scholz, der dann manchmal einfach sagt, nö. Das ist das, was ihm wieder fehlt. Bei vielen Statements, die er abgibt, denkt man sich so, ja, das ist total überlegt, das macht total Sinn, was er da sagt. Das klingt total rational. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem. Eine wirkliche Emotionalisierung gelingt allein damit eben auch nicht. Und mit dieser Analyse der drei Kanzlerkandidaten haben wir auch die Problematik, die alle drei gemeinsam haben, sehr gut auf den Punkt gebracht. Alle drei haben ihre Stärken und alle drei haben ihre Schwächen. Und keiner von ihnen ist so ein wirklich überragender Rhetoriker. Man bräuchte also, theoretisch, wenn man sich jetzt einen Kandidaten backen könnte, müsste der die Coolness von Olaf Scholz haben, die Agitation und auch gewisse Aggressivität, so dieses Durchsetzungsvermögen von Friedrich Merz und die Empathie von Robert Habeck. Wer genau das in Kombination hat, beziehungsweise hatte, aber eigentlich immer noch hat, ist tatsächlich in den USA Barack Obama. Wenn man den auch jetzt noch reden hört, merkt man, er hat genau das alles. Er kann Angriffe setzen, er kann cool reagieren, er kann aber gleichzeitig trotzdem Empathie rüberbringen, dass er die Menschen, zu denen er spricht und mit denen er spricht, dass er die ernst nimmt. Und genau diese Kombination hat Barack Obama eben auch so souverän zweimal die Präsidentschaft in den USA gewinnen lassen. Keiner der deutschen Kanzlerkandidaten hat auch nur annähernd diese Kombination, sondern jeder hat eine große Stärke und in anderen beiden Bereichen eine große Schwäche. Und deswegen kann tatsächlich keiner von den dreien rhetorisch so hundertprozentig überzeugen. Und das ist, finde ich, schon ein Problem für uns in Deutschland, wenn gerade Scholz und Merz als geringeres Übel selbst für ihre eigenen Parteien angesehen werden und für ihre Anhängerschaft und auch Robert Habeck für viele trotzdem vielleicht eher aufgrund seines Pragmatismus auch und dass er eben nicht ganz so dynamisch oftmals rüberkommt, vielleicht eben auch jetzt der beste aktuelle Kandidat ist und am ehesten noch so ein bisschen Drive bei seinen eigenen Anhängern zumindest entwickeln kann, aber dass das massentauglich überspringt auf die Gesamtbevölkerung, dass die Leute wirklich so richtig sagen, ja, den wollen wir alle als Kanzler, das sehe ich eben auch bei ihm definitiv nicht. Deswegen, alle drei deutschen Kanzlerkandidaten sind leider defizitär und deswegen dürfen wir uns auch rhetorisch vom weiteren Wahlkampf leider gar nicht so viel erwarten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fiebere dieses Mal einem TV-Duell überhaupt nicht entgegen, ob da dann wirklich nur Olaf Scholz und Friedrich Merz antreten oder Scholz, Merz und Habeck oder nur Friedrich Merz, keine Ahnung. Es ist mir völlig egal. Ich glaube, dieses Kanzlerkandidatenduell, das uns diesmal erwartet im TV, wird so oder so rhetorisch sehr durchschnittliche Hausmannskost werden. Lass mich gerne wissen unter feedback@rhetorikpodcast.de, wie du das Ganze siehst. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Sind wir mal gespannt, wie dieser Wahlkampf weitergeht. Hoffentlich geht das Ganze so aus, dass wir alle in welcher Form auch immer danach gut regiert werden und hoffentlich etwas vorangeht. Das war die Rhetorikanalyse der drei Kanzlerkandidaten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.